Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Als ihr auf die Welt gekommen seid, da habt ihr schon was gelernt. Und Hans-Jürgen Bartsch vom Hörsaal auch. Erfahren wir gleich, was das ist. Und dann schauen wir auch noch darauf, wie das Erlernte wieder verblüht. Am Ende des Lebens.
Es gibt die Fenster in der frühen Kindheit, in denen zwingend bestimmte Umwelterfahrungen gemacht werden müssen.
Das kann man doch den kleinen Kindern nicht zumuten.
Wenn in diesen Phasen bestimmte Angebote nicht gemacht werden von der Umwelt, dann entwickeln sich auch bestimmte Kompetenzen nicht.
Es geht um die ganzheitliche aktive Behandlung von Menschen mit nicht heilbaren Erkrankungen.
Was sind die Ursachen dieser individuellen Unterschiede? Das ist eigentlich die interessante Frage.
Sterben ist nichts, was man verstecken muss.
Die beiden Redner, die sich hier über die frühe Kindheit und die Zeit kurz vor dem Tod äußern, haben das vor der Leopoldina, der Nationalen Akademie der Wissenschaften in Halle, getan. Die Leopoldina hatte ihre letzte Jahresversammlung am 21. und 22. September 2018 und dabei auf 10 Jahre Politikberatung zurückgeblickt. Denn auf diesem Feld ist sie auch tätig. Wie können die Politiker mit Leben und Tod in der Gesellschaft umgehen? Wie sollten sie umgehen? Wir denken mal kurz an solche diffizilen ethischen Fragen, wie sie sich zum Beispiel aus dem assistierten Suizid ergeben. Heute bekommen wir mal wieder Einblick in den aktuellen Forschungsstand der jeweiligen Wissenschaftler. Zunächst geht es um das, was wir schon im Mutterleib und in der frühen Kindheit lernen. Und im zweiten Teil um die Tage, Wochen oder Monate vor dem Tod. Seine Expertise bringt so etwa auch Professor Frank Rösler, ein Psychologe der Universität Hamburg, ein. Vorgetragen hat er zur frühkindlichen Sozialisation, über die eine solche politisch-gesellschaftliche Stellungnahme der Leopoldina verfasst worden ist.
In der Stellungnahme frühkindliche Sozialisation haben damals 15 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus ganz unterschiedlichen Disziplinen diese Frage behandelt, wie sich individuelle Leistung und Persönlichkeitsunterschiede entwickeln und wie sie entsprechend gefördert werden können. Nämlich es geht um kognitive Kompetenzen in allererster Linie. In der Psychologie nennt man das allgemeine Intelligenz, die man mit kulturunabhängigen Tests erfassen kann, unter anderem Gedächtnisspanne oder eben deduktives und induktives Problemlösen. Und eine zweite Variable, die sehr entscheidend ist, ist Selbstregulation. Was ist das? Emotionskontrolle unter anderem. Anpassung des Verhaltens an gegebene Regeln, nicht irgendwie gehorsam, sondern dass man vernünftig darauf reagieren kann, Kontrolle impulsiven Verhaltens oder Verzicht auch auf kurzfristige Gratifikation zugunsten langfristiger Gratifikation. Warum stelle ich das so heraus? Wenn man sich anschaut, wie kann man eigentlich Lebenserfolg, schlechter Begriff vielleicht, aber vorhersagen? Was sind prädiktive Variablen, wo wir sagen können, da können wir auf eine Vorhersage treffen, wie es jemandem dann im späteren Leben oder sogar im Alter gehen wird? Und eine Variable ist ganz wichtig, eben diese kognitive Kompetenz hier in einer Meta-Analyse von Schrenze, der sehr viele Untersuchungen und Probanden, die in diesen Untersuchungen beobachtet wurden, kann er zeigen, dass eben zwischen der Intelligenz in der frühen Kindheit, gemessen eben mit solchen kulturunabhängigen Tests, und dem späteren Lebenserfolg systematische Korrelationen existieren. Und das hängt zusammen mit dem Einkommen, was mal erreicht wird, mit dem Berufsstatus, mit der Ausbildung, aber auch mit einem besseren Gesundheitsstatus oder auch einem langsameren Altersabbau. Eine Variable, die zweite, Selbstregulation. Ich habe es schon ganz kurz skizziert, was dahinter sich versteckt. Und auch hier gibt es solche Befunde, die das zeigen, dass da ein Zusammenhang ist, was da schon in der frühen Kindheit vielleicht gezeigt wird. Es gibt eine sehr beachtete Längsschnittstudie aus Neuseeland, in der man über jetzt fast 50 Jahre eine Kohorte von etwa 1000 damals Kindern, jetzt eben Erwachsenen, beobachtet hat und die immer regelmäßig wieder untersucht hat. Und was sich zeigt, ist unter anderem, es gibt viele andere Befunde, dass die Selbstregulation im Kindesalter mit einer Reihe von Variablen, die wir so unter dem Begriff späterer Lebenserfolg zusammenfassen können, zusammenhängen. Nämlich zum Beispiel mit Indikatoren psychischer und physischer Erkrankungen. Das ist eben ein Gesundheitsindex oder auch der Konsum von Alkohol und Nikotin und Cannabis hat damit einen Zusammenhang. Oder dann eben solche Indikatoren des finanziellen Wohlstandes, die zeigen, dass wenn also Selbstregulation im Kindheitsalter hoch ist, dann auch später entsprechend da positivere Effekte zu beobachten sind. Andere Indikatoren, Kriminalitätsrate, soziale Integration etc. Nun, was sind die Ursachen dieser individuellen Unterschiede? Und das ist eigentlich die interessante Frage. Und seit alters her, Aristoteles und Platon, können Sie da schon nachgucken, gibt es zwei gegensätzliche Auffassungen. Die einen sagen, das ist die Anlage, also heute würden wir sagen, das ist in den Genen. Und die anderen sagen, nein, das ist die Umwelt, das ist die Erfahrung. Und das eine führt vielleicht zu sowas wie Bildungspessimismus, ist eh nichts zu machen. Das andere führt zu Bildungsoptimismus, vielleicht manchmal zu etwas übertriebenem Bildungsoptimismus. Jeder kann ein Einstein werden. Nun, die neue Forschung der letzten, sagen wir mal, 40, 50 Jahre der Psychologie und eben auch der Neurowissenschaften zeigt, dass die Extremposition der einen Seite wie der anderen Seite nicht haltbar ist, dass wir eigentlich immer eine Interaktion zwischen den Prädispositionen, die in den Genen stecken, und den Umwelteinflüssen haben. Individuelle Differenzen resultieren aus einer kontinuierlichen Interaktion zwischen genetischen Prädispositionen und Anpassungen an die Herausforderungen der Umwelt, also an der Erfahrung. Es handelt sich um eine kontinuierliche Kokonstruktion und die beginnt, wie ich Ihnen gleich ein paar Beispielen zeigen werde, bereits im Mutterleib, schon während der Schwangerschaft und sie erstreckt sich über die gesamte Lebensspanne. Allerdings gibt es da ein paar Einschränkungen, die man auch zu beachten hat. Es gibt einen zeitlichen Gradienten. Die Neuroplastizität nimmt mit zunehmendem Alter ab, auch wenn ein lebenslanges Lernen möglich ist. Es gibt da einen Gradienten. Und es gibt kritische und sensible Phasen, in denen unbedingt bestimmte Erfahrungen gemacht werden müssen oder bestimmte Umwelteinflüsse besonders wirksam sind, damit die Entwicklung normal und erfolgreich verläuft. Wenn in diesen Phasen bestimmte Angebote nicht gemacht werden von der Umwelt, dann entwickeln sich auch bestimmte Kompetenzen nicht. Und was man dann eben auch beobachten kann, und auch dafür werde ich Ihnen ein oder andere Beispiel geben, positive Umwelteinflüsse unterstützen, negative Umwelteinflüsse beeinträchtigen die volle Entfaltung des Entwicklungspotenzials, was sich aus dieser Interaktion ergibt. Nun, ich sagte, es beginnt im Mutterleib und es mag Sie überraschen, dass Neugeborene in ihrer Muttersprache bereits schreien. Lautspektrogramme von dem typischen Schrei eines französischen Neugeborenen und dem typischen Schrei eines deutschen Neugeborenen zwischen 2 und 5 Tagen. Und was man hier sieht, ist, dass die Frequenzkonturen und die Intensitätskonturen sehr unterschiedlich sind. Und wenn wir uns jetzt die typische französische Intonationskontur angucken von Sätzen oder die typische deutsche Intonationskontur, dann sehen wir da gewisse Ähnlichkeiten. Und jetzt werden Sie sich fragen, wie ist denn das möglich? Ja, es ist möglich, weil ab dem 7. Schwangerschaftsmonat das Gehör vollkommen ausgebildet ist und die Kinder bereits zwar gedämpft, aber durchaus die Artikulationsmuster der Muttersprache aufnehmen können. Und es gibt viele andere Befunde, die das auch belegen. Man hat das systematisch untersucht, man hat den Ungeborenen, also dann während der Schwangerschaft, bestimmte Sprachmuster oder auch Melodien vorgespielt und kann zeigen, dass die Kinder nach der Geburt darauf anders reagieren als auf das, was sie dann das erste Mal hören. Die Sprachmelodie ist interessant, ist ein Kuriosum vielleicht, ist vielleicht aber nicht ganz so entscheidend über das, was aus einem wird. Und es gibt viele tierexperimentelle Untersuchungen, und ich will die auch ein bisschen erläutern, weil die eben doch sehr stringente Aussagen über bestimmte Ursache-Wirkungsbeziehungen zulassen, würde ich Ihnen gerne referieren. Und was man in den letzten Jahren sehr systematisch untersucht hat und zeigen konnte, ist, dass pränatale Belastungen der Mütter auf spätere Funktionen in den Kindern, in den Nachkommen sich auswirken. Ein Experiment mit Affen. Man hat die Affenmütter während der Schwangerschaft früher oder später gestresst mit Lärm. Das ist nicht ganz so schlimm, aber es ist irgendwo doch belastend. Und man hat dann bei den erwachsenen Nachkommen Blutproben genommen, also als die erwachsen waren, und dort eine Immunreaktion stimuliert in vitro. Und was sich zeigt, ist, dass bei den Nachkommen von gestressten Müttern, die also während der Schwangerschaft diesen Stress erlebt haben, diese Immunreaktionen gedämpft sind im Vergleich zu Kontrollgruppen. Und zwar egal, ob das jetzt eine frühere oder eine spätere Phase in der Schwangerschaft war. Also bestimmte Marker der Immunreaktion sind hier bei diesen Nachkommen reduziert. Nun können Sie sagen, ja, okay, die Affen und so weiter, das sind vielleicht nicht die Konsequenzen. Aber es gibt inzwischen auch Untersuchungen im Humanbereich, wo man natürlich nur korrelativ sich das anschauen kann. Und da zeigt sich, dass zum Beispiel Jugendliche, deren Mütter während der Schwangerschaft sehr viel häusliche Gewalt erleben haben, auch entsprechende Veränderungen ihrer Stressantworten, ihrer Immunreaktionen zeigen. Und man hat das verfolgen können bis hin zu epigenetischen Veränderungen im Genom. Man könnte jetzt sehr plakativ sagen, mütterliche Zuneigung während der ersten Tage nach der Geburt, das sind alles Studien, die so in den ersten Lebenstagen gemacht worden sind, dann hat dauerhafte Auswirkungen auf die Genexpression und die Persönlichkeit, jetzt mal sehr plakativ gesprochen, der Nachkommen. Günstige versus ungünstige Umwelten, das haben wir hier jetzt gesehen, dass schon eigentlich sehr elementare Verhaltensunterschiede positive oder negative Auswirkungen haben können. Ich sagte schon, man kann das nicht im menschlichen Bereich so einfach übertragen. Wir haben da ethische Grenzen, wir können da keine Experimente machen, aber wir können gucken, welche Variablen vielleicht da eine Rolle spielen. Und eine Variable, die in den letzten Jahren da sehr stark identifiziert worden ist, ist der sozioökonomische Status einer Familie, wo man zeigen konnte, dass das Gehirn- und Verhaltensentwicklung beeinflusst und eben über das Ausmaß an Belastungen oder Stress für Kinder und Eltern die Wirkung entfaltet. Nun, niedriger sozioökonomischer Status ist eine Omnibusvariable, ist eigentlich schon sehr kritisch. Aber diese ganzen Faktoren, die da zusammenkommen, eingeschränkte Wohnsituation, ungünstige Stadtteile mit hoher Besiedlungsdichte, lange Pendlerwege, mehr Gewalt, Umweltverschmutzung, geringe finanzielle Möglichkeiten und so weiter, geringer Zugriff auf Kinderbetreuung und unterstützende Umweltbedingungen, all das führt jetzt zu stärkeren Belastungen in diesen Familien und damit zu stärkerem Stress im Sinne physiologischer und psychologischer Überlastung, zu mehr Ängsten, zu mehr Aggressionen, zu mehr Erkrankungen in der Familie. Und das beeinflusst die Entwicklung des Nervensystems, des Immunsystems sowie Kognition und Emotion. Nun, das kann ich jetzt auch nicht im Detail alles machen mit der Kürze der Zeit, aber ich will Ihnen hier nur mit demonstrieren, das Nervensystem ist mit der Geburt nicht fertig, sondern es entwickelt sich. Es entwickelt sich zum Beispiel die dendritische Vernetzung des Gehirns und das ist auch von Umweltfaktoren abhängig. Und diese Veränderungen während der Entwicklung, während der Schwangerschaft und dann nach der Geburt, also Umfang graue Substanz, weiße Substanz, die gerichtete Leitungsfähigkeit der Nervenfasern, kortikale Dicke, kortikale Oberfläche. Sie sehen, da sind Veränderungen auch nach der Geburt in den ersten zwei Lebensjahren beziehungsweise sogar bis hin in die Pubertät, zum Ende der Pubertät zu beobachten. Und diese Trajektorien, diese Entwicklungstrajektorien zeigen auch individuelle Unterschiede. Und diese individuellen Unterschiede kann man zum Teil in Zusammenhang bringen mit solchen Variablen wie sozioökonomischen Status. Ein Beispiel von einer Studie von Nobel und Mitarbeitern, die das Hirnvolumen bestimmter Bereiche untersucht haben. Und zwar ein Bereich im präfrontalen Kortex, der eng mit exekutiven Funktionen Sprache zusammenhängt, und ein Bereich hier im Temporallappen, der auch mit Sprache und Gedächtnis in Verbindung zu bringen ist. Und wenn man sich die Regressionsgeraden anguckt, dann laufen die unterschiedlich für die Teilgruppe mit dem geringsten versus die mit dem höchsten Sozialstatus, die in dem einen Fall steigt, und bei dem mittleren bleibt es so etwa konstant. Das heißt, diese Entwicklungstrajektorien für diese Hirnbereiche über das Alter bis zum 18. Lebensjahr hängen von dem Sozialstatus, in dem die Kinder aufwachsen, ab. Und erstaunlicherweise kann man das auch wieder mit den kognitiven Kompetenzen in Zusammenhang bringen. Das ist eine ganz andere Studie von Stumm und Plomin, wo sie Zwillingsstudien ausgewertet haben und auch deren Intelligenz gemessen haben, also diese kognitive Kompetenz im Sinne von kulturabhängigen Leistungsfähigkeiten. Und auch hier hat man die Trajektorien modelliert. Und Sie sehen, dass in den Gruppen mit Low SES, also Low Social Economic Status, diese Trajektorien runtergehen hier über das Alter. High Social Economic Status steigen sie an, und in dem Medium, da hält sich das irgendwo so dazwischen. Nun, das sind korrelative Studien. Auch das ist problematisch. Aber wenn man was vom Humanbereich haben will, es gibt so quasi experimentelle Anordnungen, die man auswerten kann. Und hier hat eine Gruppe untersucht, wie sich eine Änderung des Familieneinkommens in einer bestimmten Altersphase auf die Entwicklung auswirkt und auf Variablen im späteren Alter. Sie haben also eine größere Stichprobe untersucht von Erwachsenen im Alter zwischen 31 und 40 Jahren und haben retrospektiv festgestellt, wie hat sich die finanzielle Situation in dieser Familie verändert. Und was sie zeigen können, ist, dass wenn diese Veränderung sehr früh erfolgt, nämlich Geburt bis zum zweiten Lebensjahr oder noch bis zum dritten, fünften Lebensjahr, versus später, 6. bis 15. Lebensjahr. Das heißt, diese Veränderung der familiären Situation in einer frühen Phase der Entwicklung hat massivere Effekte als in einer späteren Phase. Und das ist natürlich ein Beleg dafür, dass hier offenbar kritische Phasen stattfinden, dass diese Plastizität, diese Entwicklungsplastizität doch bestimmten zeitlichen Beschränkungen unterliegt. Nun, es gibt also solche kritischen, sensiblen Phasen, das hat man für viele, viele Funktionen, von der einfachsten Sehfunktion bis zu anderen Funktionen nachweisen können. Und das beste Beispiel, denke ich, und das schlagendste und uns allen auch irgendwo am besten zugängliche Beispiel ist sicherlich die Sprachentwicklung. Wir können natürlich immer noch Fremdsprachen lernen, selbst wenn wir ins Alter gekommen sind, aber die Kompetenz einer Muttersprache, also die entsprechende Beherrschung der Phonetik und der Grammatik, das sind die entscheidenden Variablen, die ist an ein solches kritisches Fenster gebunden. Hier hat man Kinder chinesischer Einwanderer untersucht, die mit unterschiedlichem Alter in die USA kamen, nämlich zwischen 1 und 3 Jahren, 4 und 6, 7 und 10, 11 und 13 und älter als 16 Jahren. Man hat die untersucht, als sie erwachsen waren, als sie zum Teil schon einen College-Abschluss hatten, und hat sie mit bestimmten sprachlichen Aufgaben konfrontiert, die einerseits die Syntax, andererseits die Semantik, also Wortverstehen etc. testen. Und was man sieht ist, die Semantik, das spielt eigentlich so gut wie keine Rolle, wann die in die USA gekommen sind. Da sind sie immer noch gut. Wohingegen hier in der Syntax schon etwa, wenn die erst im 4. und 6. Lebensjahr in die USA gekommen sind, in diese andere Sprachwelt eingetaucht sind, eine Reduktion gegenüber Muttersprachlern besteht hinsichtlich des Verstehens relativ komplizierter, komplexer grammatischer Strukturen. Das heißt also, hier schließt sich das Fenster für eine bestimmte Form des Spracherwerbs, nämlich des muttersprachlichen Spracherwerbs, so etwa mit dem 6. Lebensjahr, wie wir inzwischen wissen. Interessant ist, es gibt verschiedene Verbindungspfade zwischen posterioren und anterioren Gebieten im Gehirn, die mit Sprachverarbeitung sehr eng funktional assoziiert sind. Und es fällt auf, da ist eine Faserverbindung, nämlich dieser dorsale Pfad-2-Verbindung zum Broca-Areal. Diejenigen, die sich da ein bisschen auskennen, wissen, Broca-Areal hat was mit Sprachfunktion zu tun. Das ist erst dann angelegt. Und wir wissen inzwischen, dass etwa die Ausbildung dieser Verbindung hier so etwa mit dem 6., 7. Lebensjahr fertig ist. Das heißt, hier wird offenbar diese Art, wie wir eine Muttersprache verarbeiten, ich sage es mal so, fest verdrahtet. Wir lernen auch andere Sprachen, aber wir wissen inzwischen auch von Studien, die wir auch selber gemacht haben, dass wir dann mehr Hirn gebrauchen bei der Fremdsprache, wenn wir die sprechen, und andere Hirngebiete aktivieren müssen. Ja, es gibt, ich habe es vorhin schon gesagt, es gibt so bestimmte Verlaufskurven, es gibt bestimmte, ich nenne das mal so Gipfel für verschiedene Hirnbereiche, die Anzahl der Synapsen, da müsste ich jetzt auch weiter ausholen. Es ist nicht immer nur ein Gewinn, wenn wir mehr Synapsen haben, es werden auch wieder welche abgebaut. Das ist gut für die Funktionalität. Und da zeigt sich, dass hier für die sensomotorischen Areale das relativ früh passiert, dieser Gipfel, der parietale, temporale Assoziationskortex so ein bisschen später und der präfrontale Kortex, der mit so exekutiven Funktionen Selbstkontrolle zusammenhängt, da passiert das am spätesten. Und das hängt natürlich zusammen mit bestimmten Entwicklungsphasen und auch mit bestimmten Funktionen. Das heißt, es gibt offenbar unterschiedliche kritische Phasen für unterschiedliche Funktionen. Empfindung, Wahrnehmung sind die Basisfunktionen, die bilden sich am frühesten aus. Da sind die kritischen Fenster sehr früh. Sprache, Gedächtnis ein bisschen später und solche Sachen wie exekutive Funktionen, Selbstkontrolle noch später. Also die entwicklungsbedingte neuronale Plastizität mit einer hohen Formbarkeit endet mit dem Ende der Pubertät. Das kann man, glaube ich, so plakativ sagen. Also, was habe ich Ihnen bisher gesagt? Motivationale kognitive Kompetenzen entwickeln sich aus einer kontinuierlichen Interaktion zwischen genetischen Prädispositionen und Umwelteinflüssen. Wirksam sind nie ausschließlich die Gene oder die Umwelt allein. Und die Formbarkeit und Anpassung beginnt während der Schwangerschaft, hat einen zeitlichen Trend und ist an sensitive kritische Phasen gekoppelt. Und die volle Entfaltung dieser Entwicklungspotenziale wird durch positive unterstützende Umwelten gefördert, durch negative einschränkende Umwelt, als Beispiel habe ich ihn sozioökonomischen Status genannt, wird sie behindert. Nun, was hat das für Konsequenzen? Es gibt auch Ökonomen, die sich mit diesen Fragen beschäftigen. Heckmann hat dazu eine viel diskutierte, auch durchaus umstrittene Grafik publiziert vor einigen Jahren. Er sagt, weil das ja diesen zeitlichen Trend gibt in der Plastizität und wenn man sich jetzt überlegt, wo ist eigentlich eine Rendite für Investitionen in Humankapital, dann ist die Rendite natürlich am höchsten bei frühen Bildungsprogrammen und diese Rendite nimmt ab. Das ist natürlich ein bisschen misleading, kann man sagen. Es ist einerseits richtig, wir haben natürlich das Phänomen der Selbstverstärkung von Kompetenzen. Was ich früh lerne, was ich da etabliert habe, darauf kann ich aufbauen. Und wie ich vorhin sagte, also eine frühe, hohe kognitive Kompetenz hat sogar einen Vorteil für das Altern nachher. Die sind, wie wir sagen, Kompetenzen sind selbstverstärkend. Allerdings muss man natürlich berücksichtigen, da sind Grenzen der zeitlichen Ressourcen. Ich kann nicht alles in die frühe Kindheit packen. Es gibt bedingte Abhängigkeiten. Physiologisch, habe ich gesagt, kritische, sensitive Phasen. Und es gibt natürlich psychologische bedingte Abhängigkeiten, dass wir auch zum Teil wirklich sukzessiven Aufbau von Kompetenzen überhaupt erst leisten können. Nun, Brainpower, damit habe ich angefangen, ist wichtig, aber das sollte man jetzt auch nicht missverstehen. Brainpower entsteht nicht einfach, indem man Kinder in die Schule schickt. Arbeiten von Hanuschek und Wössmann, die ausgewertet haben, wie viel Zeit Kinder in der Schule verbringen und sie sehen, dass Kinder in Bolivien und in Singapur ungefähr im Durchschnitt so 5 Jahre Schulbildung haben, aber die wirtschaftliche Wachstumsrate in diesen beiden Ländern ist extrem verschieden. Also die Schule kann es nicht sein. Was sie dann gemacht haben, sie haben nämlich diese Testscores, die etwas über kognitive Kompetenz aussagen, nämlich in Mathematik und Naturwissenschaften untersucht. Und da zeigt sich plötzlich ein ganz anderes Bild, nämlich in Bolivien und in Singapur gibt es einen Riesenunterschied in diesen Testscores. Und das hängt dann sehr eng offenbar mit der wirtschaftlichen Wachstumsrate in diesen Staaten zusammen. Das heißt, es ist nicht entscheidend, dass man jetzt sagt, die schicken wir in die Schule, sondern die Qualität der Ausbildung ist auch entscheidend, wann man was macht und wie man das macht. Nun, was sollen Sie sich vielleicht merken? Co-Konstruktion, anlagebedingte Prädispositionen und Umwelterfahrungen bestimmen immer gemeinsam, habe ich gesagt, lebenslang, auch wenn es diese Phasen gibt. Es gibt die Fenster in der frühen Kindheit, in denen zwingend bestimmte Umwelterfahrungen gemacht werden müssen. Wir haben in Hamburg und auch schon damals in Marburg viele Untersuchungen mit Geburtsblinden und mit Kataraktkindern gemacht, die also zunächst mal blind waren und dann wieder sehen konnten, weil die Linsen ausgetauscht worden sind. Und wir können in diesen Untersuchungen zeigen, dass bestimmte visuelle und sogar audiovisuelle Funktionen nicht mehr erworben werden können, wenn die Kinder dann etwa nach dem zweiten, dritten Lebensjahr diese Linsenoperation hatten. Das ist erforderlich in den ersten 12 Lebensmonaten. Fördernde und fordernde Umwelten unterstützen die volle Entfaltung des Entwicklungspotenzials, ungünstige Umwelten hindern sie. Rendite, ich habe das kommentiert, es stimmt aber schon, umso effektiver, je früher sie auf die entsprechenden Funktionen und Kompetenzen abgestimmt greifen. Und schließlich solche Variablen, niedriger sozioökonomischer Status, dies bedingt die Belastung von Eltern, von Kindern und hat dann negative Auswirkungen, wie ich Ihnen vielleicht an einigen Beispielen demonstrieren konnte, auf die neuronale, auf die immunologische und auf die kognitive, emotionale Entwicklung. Und das sind natürlich auch Merkpunkte, die wir in die Politikberatung einbringen müssen. Vielen Dank.
Frank Rösler informierte uns darüber, was wir schon früh lernen oder eben auch nicht und wie es unser weiteres Leben prägt. Jetzt zum Lebensende. Deutschland hat weit aufgeholt, was eine möglichst ganzheitliche Behandlung und Betreuung von Patienten angeht, gleich welchen Alters. Lukas Radbruch, ein Palliativmediziner aus Bonn, sagt uns in ein paar Minuten, an welcher Stelle wir da im weltweiten Ranking genau stehen. Und wer nicht weiß, was ein Palliativmediziner ist oder macht, no problem im Hörsaal. Wir lassen erklären, wie immer. Lukas Radbruch.
Palliativ ist immer noch ein Wort, was ich eigentlich immer erst mal kurz erklären muss. Deswegen als Einleitung vielleicht ein Fallbeispiel. Eine Patientin, die auf der Palliativstation behandelt wird. Sie hat Lungenkrebs, weit fortgeschritten, mit Chemotherapie nicht weiter zu behandeln. Sie hat Schmerzen im Brustkorb an anderen Stellen, wo Absiedlungen sind, wo Metastasen sind. Die sind bis 10 auf einer Skala von 0 bis 10. 0 ist gar kein Schmerz, 10 ist nicht stärker vorstellbar. Also sie hat massivste Schmerzen. Sie hat außerdem Luftnot, sie hat Angst und Übelkeit und Erbrechen. Und das Erste ist dann, dass man entsprechend Schmerzmittel verabreichen muss. Wir machen das mit starken Schmerzmitteln, morphinähnlichen Schmerzmitteln, in diesem Fall Hydromorphon. Und die Dosis, die sie kriegt, ist niedrig. Wir müssen das im Lauf immer weiter steigern, bis es endlich ausreicht. Wir müssen zusätzlich zur Dauermedikation auch noch eine Bedarfsmedikation mit schnell wirksamen Opiaten geben, wenn so eine Schmerzattacke kommt. Aber damit lässt sich das dann gut einstellen. Es dauert ein bisschen, bis sie sagt, so ist es gut, so kommt sie mit den Schmerzen gut klar, auch wenn sie nicht ganz weg sind, so geht es. Die Übelkeit lässt sich mit anderen Medikamenten behandeln, aber dann stellt sich heraus, dass die Luftnot mittlerweile immer stärker wird. Auch gegen Luftnot kann man Morphin oder ähnliche Opiate geben. Also das Hydromorphon, was sie bekommt, müsste eigentlich auch die Luftnot lindern, es reicht aber nicht aus. Wobei in vielen Fällen, wenn man sie fragt, sagt sie, das ist jetzt gar nicht die Luftnot jetzt im Moment. Da weiß ich, dass das Hydromorphon gerade hilft. Aber was mache ich, wenn das schlimmer wird? Sie hat einfach Angst, dass sie ersticken wird daran. Auch da kann man noch andere Maßnahmen überlegen. Zum Beispiel hat sie, das ist bei Lungenkarzinom gar nicht so selten, eine Flüssigkeitsansammlung, ein Pleuraerguss, also zwischen Lunge und Brustwand hat sich Flüssigkeit angesammelt. Und wenn diese Flüssigkeit abgesogen wird, kann man einen halben Liter, einen Liter da rausnehmen und dann ist das so, dass die Patienten in dem Moment schon besser durchatmen können. Trotzdem bleibt es so, dass sie immer wieder diese Angst- und Panikattacken schildert mit der Luftnot. Das geht einfach nicht weg. Und wir besprechen dann mit ihr, dass wir sagen, wenn wir die Luftnot nicht in den Griff kriegen, haben wir immer noch die Möglichkeit, dass wir sie in eine palliative Sedierung ihr das anbieten, also in einen künstlichen Dauerschlaf versetzen. Und das können wir auch bis zum Tod durchführen. Und tatsächlich ist es irgendwann so weit, dass sie sagt, sie hält das mit der Luftnot gar nicht mehr aus. Wir führen dann über einen Perfusor, über eine Medikamentenpumpe, ein Medikament zu, dass sie im Dauerschlaf bleibt für 2 bis 3 Tage und dann an ihrer Grunderkrankung verstirbt. Die Symptomkontrolle, aber auch die Behandlung des psychosozialen Befindens, oft auch spirituelle Probleme, alles das gehört zur Palliativversorgung mit dazu. Die Organisation der Versorgung zum Beispiel und in vielen Fällen auch die Betreuung der Angehörigen. Das ist die Definition der Weltgesundheitsversorgung, die genau das sagt. Es geht um die ganzheitliche aktive Behandlung von Menschen mit nicht heilbaren Erkrankungen. Es geht um die Kontrolle von Schmerzen und die Linderung von anderen Symptomen, aber auch um psychosoziale und spirituelle Probleme mit dem Ziel, die bestmöglichste Lebensqualität für Patienten und Familie zu erreichen. Dazu gehört eben die Schmerztherapie. Das geht nach wirklich einfachen Grundsätzen, also durch den Mund nach festen Zeiten, nicht nur bei Bedarf. Wir wissen, dass man dann weniger braucht. Und nach einem Stufenplan oder nach einer Leiter, das heißt, bei leichten Schmerzen reicht es aus, wenn man sowas wie Ibuprofen nimmt, also normales Schmerzmittel, was die meisten von Ihnen auch kennen, Metamizol-Ibuprofen. Wenn das nicht reicht, muss man das mit einem schwachen Opiat wie Tramadol kombinieren. Wenn das nicht reicht, muss man das schwache Opiat durch ein starkes wie Morphin zum Beispiel auswechseln. Und damit, mit diesen einfachen Grundregeln, kann ich bei mehr als 90% der Patienten mit einer Krebserkrankung die Schmerzen ausreichend lindern. Also das ist so simpel. Als ich früher in der Schmerzambulanz gearbeitet habe, haben die Anfänger, die neu in unsere Abteilung kamen, immer erstmal die Menschen mit Tumorerkrankungen behandelt, weil das viel einfacher ist, als zum Beispiel chronische Rückenschmerzen zu lindern. Andere Symptome sind nicht ganz so einfach, also zum Beispiel Luftnot, bei dem Beispiel eben. Da muss man vielen unserer Kollegen auch noch vermitteln, dass Morphin oder alle diese starken Opiate, die wir haben, dass das gute Medikamente gegen Luftnot sind. Die meisten von uns haben noch im Studium gelernt, dass Opiate machen eine Atemdepression. Das heißt, die führen dazu, dass man nicht mehr so gut atmen kann. So versteht man das. Und wir müssen ihnen dann erklären, dass wir sagen, das kann im Einzelfall mal eine physiologische Atemdepression geben. Das führt dann dazu, dass der Patient nicht mehr so hektisch atmet, sondern dass er ruhiger atmet, tiefer atmet, damit auch effizienter. Und dass sein Atembedarf einfach sinkt. Also es wird sozusagen zentral etwas verstellt an den Regulatoren und dann hat der Patient das Gefühl, dass er mit der Luft, die er jetzt noch kriegt, auch auskommt. Und das ist ja die Idee der Palliativversorgung. Ich will jetzt nicht, dass er eine besonders rosige Haut hat oder so, sondern dass er keine Luftnot mehr hat. Sauerstoff hingegen, das ist mehr so ein Reflex in der Medizin. Wenn jemand Luftnot klagt, dann kriegt er als erstes vom Rettungssanitäter oder von wem auch immer Sauerstoff in die Nase. Und da ist es so, in vielen Fällen schadet es nicht. Aber ich habe schon Patienten erlebt, die sagten, ich kann nicht mehr schlafen, weil die ganze Zeit dieses Gerät blubbert. Oder die gehen nicht mehr aufs Bett, auf die Toilette, weil die Leine ist nicht lang genug. Das heißt, wir sehen schon auch schädliche Nebenwirkungen von Sauerstoff, ganz abgesehen davon, dass es die Schleimhäute austrocknet. Und es hilft nicht gegen Luftnot oder nur bei wenigen Patienten. Was auch immer hilft, ist Frischluft zuführen. Die meisten Palliativstationen haben stapelweise diese kleinen Handventilatoren, aber auch Tür aufmachen, rausgehen ist sehr hilfreich. Bei meiner vorhergehenden Arbeitsstelle im Klinikum Aachen, Universitätsklinikum Aachen, war der große Durchbruch, dass wir tatsächlich auf die Klimaanlage verzichten konnten und stattdessen Zimmer hatten, wo man die Türen öffnen konnten, wo die Patienten raus konnten. Und Sie sehen einen Patienten bei ziemlich kalten Temperaturen auf der Terrasse im Bett, weil das für seine Luftnot einfach gut ist, wenn man so ein bisschen frische Luft um die Nase hat. Es gibt noch andere Symptome, wo wir uns vielleicht gar nicht so sehr um die Medikamente kümmern müssen. Also zum Beispiel haben die meisten Menschen mit unheilbaren Erkrankungen, nicht nur Krebserkrankungen, auch anderen, haben irgendwann praktisch gar keinen Appetit mehr. Trotzdem ist es so, dass sie das Gefühl haben, sie müssen essen. Das wird verstärkt durch alle Angehörigen. Wir haben alle ja irgendwie so kulturell die Grundhaltung, dass wenn man nichts isst, kann man auch nicht gesund bleiben. Und bei diesen Menschen ist es aber so, dass das gar nicht mehr funktionieren kann. Also die haben nicht nur keinen Appetit, sondern wenn Nahrung zugeführt wird, also selbst wenn wir künstlich über Sonden oder so oder parenterale Ernährung den Kalorien zuführen würden, könnte der Körper das gar nicht verwerten. Die Entzündungsreaktionen im Körper führen dazu. Wenn überhaupt, wird das nur in Entzündungsproteine umgebaut und nicht in Muskeln wieder aufgebaut. Das heißt, dem Patienten wird das nichts helfen. Wir können sie entlasten, indem wir sagen, sie müssen auch nicht essen, wenn sie nicht wollen. Oder essen Sie nur das, was Sie wollen. Und wenn wir dann sagen, wichtig ist, dass Sie Geschmack, Ansehen von Nahrung, dass die Lieblingsspeise nochmal kommt, das, was ihnen wirklich gerade gut tut, das können sie als Genuss für ihre Lebensqualität benutzen. Das mit den Kalorien, vergessen sie das. Das ist für Patienten eine unglaubliche Entlastung. Mit den Angehörigen müssen wir das immer noch mal extra durchfechten, weil die immer denken, ja, aber dann geht er doch ein. Man braucht erstaunlich wenig an Kalorienzufuhr in einem solchen Stadium einer Erkrankung. Und andererseits habe ich dann schon erlebt, dass Menschen auch Nahrung vertragen, wo ich als Außenstehender gedacht hätte, das geht nie gut. Also jemand mit Bauchspeicheldrüsenkrebs und die Mutter bringt dann Pfannkuchen vorbei, so rheinische Pfannkuchen, da läuft das Fett so aus dem Teller runter. Und ich dachte, ich bringe schon mal den Eimer, das endet mit Übelkeit, und der hat das wunderbar vertragen. Ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, das bestellen wir direkt morgen in der Küche nochmal. Das geht nur, wenn die Mutter das macht. Diesen Fokus darauf, dass wir sagen, es geht darum, dass wir nach Lebensqualität gucken, nach den persönlichen Zielen und Vorlieben der Patienten. Das bedeutet, dass man oft große Probleme mit Therapieentscheidungen hat. Als Behandler sieht das von außen oft sehr leicht aus, dass wir sagen, hier wird eine Chemotherapie noch sinnvoll sein oder nicht mehr sinnvoll sein. Und warum kann der Patient das nicht einfach schnell entscheiden? Das ist ein Fallbeispiel, was ich zum Beispiel im Unterricht oft benutze, auch in Arztkursen. Und mit einem solchen kurzen Beispiel, also Patient ist sehr ausgemergelt, wiegt nur noch 50 Kilo, sagt, man muss doch was machen, ich brauche eine neue Chemo, die alte geht nicht mehr weiter, haben die mir gesagt, sie müssen eine neue machen. Der Onkologe ist vorbeigekommen, hat gesagt, 7% Aussicht auf Lebensverlängerung, was sollen wir machen? Und mit einem solchen Beispiel kann ich 20 Ärzte eine gute Stunde beschäftigen, weil das eben nicht so einfach ist. Weil natürlich viele Gründe hier dagegen sprechen, eine Chemotherapie auch nur anzubieten, weil die wahrscheinlich zu massiven Nebenwirkungen führen wird. Und wenn ich den Onkologen frage, haben Sie gesehen, dass der auch Lebermetastasen hat und ausgezehrt ist mit einer Kachexie, dann sagt der Onkologe, ach nee, dann kann man das nicht machen. Aber ich weiß nicht, ob der Patient verstanden hat, dass hier Lebensverlängerung steht, nicht Heilung. Wie viel Lebensverlängerung reden wir denn von? Das kann durchaus nur wenige Wochen sein oder wenige Monate und den Preis von massiven Nebenwirkungen haben. Andererseits muss ich sagen, wie soll ich als Außenstehender sowas bewerten? Ich habe auch Patienten erlebt, die sagen, eine Verlängerung um 2 Monate, die vielleicht realistisch erreichbar ist, ist für sie ganz viel wert, weil dann ist Silberhochzeit oder Konfirmation vom Enkelkind oder irgendein anderes ganz wichtiges Ereignis, was sie unbedingt noch erleben wollen. Also hier einen Weg zu finden, wie wir ein realistisches Therapieziel finden, ohne den Patienten nach unseren Bedürfnissen in eine Bahn zu pressen, ist enorm wichtig. Was ich mittlerweile auch glaube, ist, dass es für viele Patienten wichtig ist, dass sie sich manchmal nicht entscheiden. Und das muss ich ihnen auch zugestehen, dass sie also sagen, jetzt diese Woche machen wir keine Chemotherapie, aber nächste Woche würde ich gerne anfangen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nächste Woche wieder sagen wird, ich glaube, wir warten noch mal eine Woche oder zwei. Und er will aber nicht grundsätzlich absagen, weil wenn er das täte, würde diese Tür endgültig zufallen und er würde wieder sich selbst ein ganzes Stück näher sozusagen dem Sarg fühlen. Das sind Dinge, die man zum Teil lernen kann. Grundsätzlich kann man das lernen. Wir machen das zum Beispiel im Studentenunterricht oder in Arztkursen mit Schauspielpatienten. Da dürfen Sie auch nicht unterschätzen, was das für eine Belastung ist. Also der Schauspielpatient, der mir dann irgendwann mal sagte, dann bin ich ja diese Woche jetzt zum letzten Mal gestorben. Das ist auch nicht einfach. Dazu gehört auch eine enorme Flexibilität, um wirklich die Werte, die Bedürfnisse, die Prioritäten der einzelnen Patienten zu erkennen und auch umsetzen zu können. Und das sind nicht nur Tiere auf der Palliativstation, also selbstverständlich kann man da Hundebesuch haben. Ich bin ganz stolz, dass ich in Bonn arbeite, weil die Palliativstation ist dafür berühmt, dass sie auch schon mal ein Pferd auf der Palliativstation hatten. Oder dass man eben auch feiert, wenn es sinnvoll ist, Geburtstag oder Jubiläum oder sowas. Also das sind auch nicht immer nur traurige Angelegenheiten. Wir sind in den letzten 20, 25 Jahren in Deutschland in der Palliativversorgung relativ weit gekommen. Es gibt mehr als 600 Palliativstationen, stationäre Hospize. Und im internationalen Vergleich, das ist der Quality of Death Index, der Todesqualität Index, das gibt es wirklich, da liegen wir immerhin an Stelle 7 von den 80 untersuchten Staaten. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, damit sind wir hinter Taiwan und hinter Belgien. Also da ist noch Luft nach oben drin. Wir haben Palliativstationen, Hospize, wir haben also stationäre Hospize, da werden Menschen meistens am Lebensende für die letzten Wochen begleitet. Es gibt auch mittlerweile Modellprojekte, wie man in Pflegeheimen Palliativversorgung machen kann. Und es gibt auch große Anstrengungen, wie man die Menschen, die lieber zu Hause bleiben möchten in der letzten Lebenszeit, wie man das ermöglichen kann. Alles das gilt grundsätzlich nicht nur für Krebserkrankungen, sondern für alle anderen Erkrankungen auch, die unheilbar und progressiv zum Tode führen können. Allerdings gibt es da große Unterschiede. Während bei den Krebserkrankungen normalerweise immer klar lange Zeit ein stetiger Verlauf ist und irgendwann kommt so eine Art Absturz, wo es den Leuten plötzlich schlechter geht, da wird von den Behandlern oft noch gemerkt, hier sollte man vielleicht den Palliativmediziner, das Palliativteam dazurufen. Und bei Herz-Lungen-Erkrankungen oder neurologischen Erkrankungen wie der amyotrophen Lateralsklerose, eine fortschreitende Muskellähmung durch Nervenausfälle, da ist es oft so, dass der Verlauf viel schleichender ist. Dann gibt es mal eine Lungenentzündung, von der erholt man sich, später gibt es nochmal irgendwas und es geht immer weiter runter. Aber hier zu erkennen, ab wo ist denn der Punkt, wo wir sagen, hier sollte man eher nach den Grundsätzen der Palliativversorgung vorgehen, das ist viel schwieriger zu erkennen. Und noch schlimmer ist es bei multimorbiden geriatrischen Menschen oder bei Menschen mit Demenz, wo wir sagen, da gibt es viele, die auch eine Palliativversorgung brauchen würden. Ist noch schwieriger zu erkennen, weil die sagen halt nicht, dass sie Schmerzen haben, die stöhnen nur zwischendrin. Das heißt nicht, dass jeder Demenzmensch dann unbedingt eine Palliativversorgung braucht, aber eben viele. Dass es wichtig sein kann, bei diesen Krankheiten auch eine Palliativversorgung früher einzusetzen, hat eine amerikanische Studie bewiesen von Temmel und Co. Die haben zwei Gruppen verglichen mit Bronchialkarzinom und haben festgestellt, dass die Gruppe, die regelmäßig eine Palliativberatung erhielt, dass die eine bessere Lebensqualität hatten, eine bessere Symptomkontrolle, weniger aggressive Therapien kriegten und wahrscheinlich auch in diesem Zusammenhang insgesamt 3 Monate länger lebten als die Vergleichsgruppe. Also Palliativ verkürzt nicht das Leben. Es ist nicht so, dass man sagt, wir geben auf und machen nichts mehr, sondern in diesem Fall war weniger mehr. Also die Menschen, die eine Palliativversorgung kriegen, dann zum Beispiel auch mal eine Chemotherapie nicht kriegen, leben potenziell länger. Das war nicht das Ziel der Studie, ist auch bis jetzt noch nicht repliziert worden in anderen Studien, aber doch zumindest für uns sehr ermutigend und Beweis dafür, dass wir wirklich fordern, diese frühe Integration, also man soll uns früh dazu rufen, nicht erst in den letzten Lebenstagen. Wir haben mittlerweile im Leitlinienprogramm der AWMF und der Deutschen Krebsgesellschaft für Tumorerkrankungen auch Leitlinien zur Palliativmedizin entwickelt, aber da zeigt sich auch schon, dass der Stand der Forschung zu den Fragen der Symptomkontrolle noch nicht ausreichend ist. Sie sehen, dass von den über 200 Empfehlungen nicht mal die Hälfte evidenzbasiert war, beantwortet werden konnte und die anderen nur auf dem Expertenkonsens beantwortet werden konnten. Und dann steht dann immer lapidar darunter, man müsste mehr Forschung machen. Das ist immer gut, aber irgendeiner muss es dann noch machen. Wir waren deshalb sehr froh, als praktisch parallel zu der Leitlinie die Nationale Akademie, die Leopoldina, uns gefragt hatte, um gemeinsam eine Stellungnahme zur Palliativmedizin zu entwickeln, die 2015 dann auch rausgekommen ist. Dahinter stand eine große interdisziplinäre, multiprofessionelle Arbeitsgruppe, die 1,5 Jahre daran gearbeitet hat und die dann erstmal 3 Grundempfehlungen ausgesprochen hat, jetzt noch nicht im Forschungsbereich, sondern im Bereich der Versorgung, nämlich zum einen eine gleichwertige, einheitliche, flächendeckende Versorgung und für alle Betroffenen zugängliche Versorgung in hoher Qualität. Ich sagte eben schon, dass wir viel Entwicklung haben in den letzten 20 Jahren, aber ich kann Ihnen auch genau die weißen Flecken auf der Landkarte zeigen. In den ländlichen Gebieten ist oft kein Zugang zur Palliativversorgung. Bewohner in Pflegeeinrichtungen erhalten oft keinen Zugang zu einer Palliativversorgung, gerade wenn sie dann auch noch dement sind dabei. Menschen mit Migrationshintergrund zum Beispiel ist die Versorgung nicht gut genug bei Kindern und Jugendlichen. Und so kann ich Ihnen noch andere Randgruppen aufzählen, wo dringend noch was gemacht werden muss. Eine lückenlose Finanzierung entsprechend dem Bedarf. Nur so als kleines Beispiel, wenn wir für einen Konsildienst im Krankenhaus, der mit Arzt, Schwester und vielleicht einer dritten Berufsgruppe Patienten in einer anderen Abteilung mitbehandelt, wenn ich da die Kosten kalkuliere, komme ich auf ungefähr 350 Euro pro Stunde, die ich brauche. Das klingt jetzt viel, aber ich weiß nicht, wann Sie das letzte Mal einen Klempner da hatten. Die Krankenkassen bieten 40 Euro. Und das zeigt schon die Diskrepanz auf, wo wir sagen, da ist noch überhaupt keine Deckung im Moment erreichbar. Und als dritte Annahme eine auf wissenschaftlicher Grundlage beruhende Versorgung, die Evidenzlage ist, nachhaltig zu entwickeln. In diesem Forschungsbereich wurde dann eine eigenständige Palliativstrategie empfohlen, die Förderung von spezifischen Methoden und Inhalten, von interdisziplinären Strukturen. Das war ein ganz wichtiger Punkt, dass wir gesagt haben, in vielen Bereichen reicht es nicht aus, dass jeder vor sich hin forscht, sondern gerade die Verbindung dieser verschiedenen Bereiche aus den Sozialwissenschaften, aus den Naturwissenschaften wäre unbedingt notwendig und die Einbindung von Betroffenen und ihren Angehörigen in die Entscheidungsfindung. Das sind die Bereiche, wo wir dringend Forschungsbedarf sehen, in Bedarf und Prioritäten, Grundlagenforschung. Sie sehen, dass es wirklich ein ganz breites Feld abdeckt, nicht nur naturwissenschaftliche Fragestellungen, klinische Forschung, sondern auch wirklich ethisch-rechtliche Fragestellungen, Versorgungsforschung, besondere Gruppen und bis hin zu Forschung zu Gesellschaft und Lebensende. Ich muss dazu sagen, ganz kurz als Einstreuung, ich habe mich sehr gefreut, dass diese Stellungnahme entwickelt worden ist. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so einen durchschlagenden Erfolg hat. Wenige Monate nach dem Herauskommen dieser Stellungnahme wurden wir eingeladen beim Bundesministerium für Forschung und Bildung. Und die wollten einen neuen Förderschwerpunkt auflegen zur Palliativmedizin. Haben sie mittlerweile auch gemacht. Und während der Abteilungsleiter dann noch anfing, mit uns zu reden, sagte er, Sie brauchen mir auch nicht sagen, was wir forschen müssen, das haben wir hier ja schon schriftlich, und deutete auf die Stellungnahme, die bei ihm am Schreibtisch lag. Ja, das ist wirklich. Wie wir versuchen, das umzusetzen, ist ja nicht ganz einfach. Das ist ein Beispiel aus meiner eigenen Arbeitsstätte, die Themen, an denen wir gerade dran sind. Also wir haben ethische Fragestellungen, die wir behandeln, mehr mit sozialwissenschaftlichen Methoden. Wir haben Maßgaben der Symptomkontrolle, wo wir dran arbeiten, zu Schmerz und zu Fatigue, also dieser abnormen Ermüdbarkeit. Und wir haben Versorgungsfragestellungen. Das letzte sind Projekte, die wir mit dieser BMBF-Förderung jetzt gerade machen. Zum Beispiel gucken wir dann auch durchaus nach, ab wann wird denn der Onkologe sagen, das ist ein Palliativpatient, und dann auch das Palliativteam dazu rufen. Also wie ist das sozial konstruiert beim Onkologen oder beim Geriater, ist ganz interessant, weil unsere ersten Rückmeldungen zum Beispiel von dem Wissenschaftler, der gerade auf der onkologischen Station Feldforschung macht, zeigt, dass dort der Begriff Palliativ oft synonym mit sterbend benutzt wird. Also dieser Mensch ist in einer palliativen Situation, wird dort gesagt im Team, das heißt, der stirbt jetzt. Das ist aber zu spät. Wir müssten vorher informiert werden. Als Beispiel zu den ethischen Fragestellungen, wir hatten schon vor einiger Zeit eine Studie gemacht mit Menschen, die einen Sterbewunsch äußern, also die sagen, diese Situation ist so schlimm, ich möchte lieber tot sein. Und Sie kennen alle die Diskussion um den assistierten Suizid. Sollte man das in Deutschland erleichtern, den Zugang dazu? Und da sind natürlich solche Fragen von hoher Relevanz. Was motiviert Menschen, sowas zu sagen? Und was erwarten die, wenn die das dem Arzt sagen? Und dann war eine unserer Ergebnisse war zum Beispiel, dass wir sagten, die erwarten vor allen Dingen, dass man ihnen zuhört und dass man sie ernst nimmt. Das ist nicht selbstverständlich. Weil es durchaus auch Kollegen gibt, die dann sagen, wissen Sie, das dürfen Sie mir gar nicht so erzählen, weil sonst muss ich den Psychiater rufen und wir müssen an eine Zwangsanweisung denken und das will ich gar nicht wissen. Aber dass man das einfach mal aussprechen lässt, ist enorm wichtig. Gleichzeitig erwarten Sie von uns, dass wir Ihnen etwas über Alternativen erzählen, Symptomkontrolle, palliative Sedierung oder den Verzicht auf Flüssigkeit und Nahrung. Das steht ja jedem frei, mit dem Essen aufzuhören, wenn er möchte. Und sie wünschen sich Akzeptanz für ihre Gefühle und Empfindungen, die sie dabei haben, ohne dass wir das in irgendeiner Weise verurteilen. In vielen Fällen war das so, dass die Menschen auch sagten, ich möchte das nur als Option für später haben. Also das war sozusagen eine Art Präventivmaßnahme, wenn es später mal schlimmer wird. Jetzt im Moment ist es noch gut auszuhalten. Wir haben auf der Basis auch dieser Ergebnisse dann mit den europäischen Fachverbänden überlegt, wie wir dann eine Stellungnahme entwickeln können zu dem Umgang mit Tötung auf Verlangen und assistierten Suizid. Es gibt mehrere Länder in Europa, in denen das gesetzlich geregelt ist, dass man auch Tötung auf Verlangen durchführen kann oder assistierten Suizid. Und es gibt Palliativmediziner in diesen Ländern, die sagen, wie verträgt sich das mit einer Palliativversorgung? Das macht man mit einem breiten Delphi-Prozess, also das ist ein 5-Runden Delphi-Prozess mit mehr als 400 Teilnehmern. Also das ist eine sehr groß angelegte empirische Studie, die dann aber auch ganz klar das Ergebnis gibt, dass man sagt, das sollte nicht in die Palliativversorgung einbezogen werden als Praxis. Und die Personen, die das wünschen, sollten erstmal Zugang zu einer palliativmedizinischen Expertise erhalten. Wie sieht es im Bereich der klinischen Studien aus? Das war ein Schwerpunkt auch der Leopoldina-Stellungnahme. Wie oft haben wir tatsächlich den Doppelblindversuch als wissenschaftlichen Standard? Eher selten, immer noch eher selten. Leider. Also wir hatten vor 2 Wochen den Palliativkongress, habe ich nochmal rumgeguckt. Ich habe kein Poster, kein Abstract gefunden von einer laufenden klinischen Studie, bei der ein Medikament gegen ein anderes Medikament oder eine gegen Kontrolle verglichen wird. Wir selber haben 2 Studien, die wir gerade beginnen wollen. Das eine ist zu Fatigue, also diese Ermüdung, Ermüdbarkeit haben bis zu 90% der Patienten. Das ist auch begründet darauf, dass wir eine systematische Übersichtsarbeit gemacht haben, wo wir gezeigt haben, es gibt einige wenige kontrollierte Studien, aber von schlechter Qualität. Die zeigen eine Verbesserung der Lebensqualität, aber Müdigkeit und Energie wurden eigentlich nicht verbessert. Die Aussagen sind widersprüchlich, also sollte man da durchaus versuchen, mit mehr klinischen Studien zu klären. Wir werden das allerdings nicht unbedingt in einer großen Multicenter-Studie machen können. Der Hauptwirkstoff, der hier zu untersuchen ist, ist das Dexamethason. Da ist für die Firma, die das herstellt, kein Gewinn drin. Die werden niemals eine entsprechende Studie finanzieren. Wir müssen das also als Investigator-Initiated Study machen. Und wir würden das mit einer N=1-Methodik machen, wo man auch mit relativ kleinen Fallzahlen eine klare Aussage erzielen kann, wenn der Effekt ausreichend ist. Also es wird nur ein wirklich vorhanden klinisch relevanter Effekt auch nachgewiesen. Im Prinzip ist jeder Patient seine eigene Kontrolle. Das heißt, ich wechsle den Patienten 3-mal zwischen dem zu untersuchenden Medikament, Dexamethason, und einem Placebo hin und her in einer randomisierten Reihenfolge und kann dann feststellen, ob dieser Patient auf das Dexamethason anspricht. Und wenn ich das mache bei einer Serie von Patienten, kann ich auswerten, wie viele Responder, wie viele ansprechende Patienten ich in dieser Gruppe habe. Das ist publiziert, dass diese Methode für solche Fragestellungen in der Palliativversorgung besonders gut geeignet ist. Ist allerdings in der Medizin eher unüblich, sowas zu machen. Und während wir versuchten, die Unterstützung der Studienzentrale, des Dekans und anderer Institutionen zu kriegen, musste ich ungefähr 15 Mal erklären, warum wir dieses Design benutzen und nicht eine große Multicenter-Studie machen. Aber die große Multicenter-Studie kriege ich nicht finanziert. Das ist im Moment im Bearbeitungszustand. Wir warten also darauf, dass wir die letzten Regulierungsschritte machen können. Ist für mich allerdings auch ein Zeichen dafür, wie schwierig es mittlerweile geworden ist, klinische Studien in der Palliativversorgung in einem solchen Umfang als Investigator-Initiated Studies zu machen. Die Regelungen des Arzneimittelgesetzes führen dazu, dass ich alle möglichen zusätzlichen Schritte einhalten muss. Vor 10 Jahren hätte ich das noch so gemacht. Mein Oberarzt wäre der Prüfleiter gewesen, ich wäre der Sponsor gewesen. Wir hätten das ohne finanziellen Aufwand einfach so machen können. Mittlerweile muss ich den Dekan, die klinische Ethikkommission, das Studienzentrum, Bundesinstitut für Arzneimittel, müssen alle eingebunden werden. Die Regulierungsschritte sind kompliziert und der Finanzierungsbedarf für sowas liegt bei ungefähr 170.000 Euro. Und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum nicht mehr stattfindet. Da warten wir also weiter auf eine angemessene Förderung, um diese Fragestellung beantworten zu können. Wenn Sie mich allerdings fragen, was die Entwicklung der Palliativversorgung in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch mehr beeinflussen wird, dann ist es sicherlich mehr Forschung in diesem Bereich. Wir müssen einfach wissen, was die effektivsten Methoden sind in der Symptomlinderung. Aber genauso geht es sicherlich auch darum, wie weit in der Gesellschaft das Thema Tod und Sterben oder Umgang mit dem Lebensende auch anders thematisiert werden kann. Und das zeigt sich an vielen Stellen. Also wie in allen Palliativeinrichtungen hatten auch wir eine Diskussion, ob der Bestatter mit dem Leichenwagen vorne anfahren kann oder soll der das versteckt hintenrum machen. Und wie auch in anderen Einrichtungen haben wir sehr klar gesagt, das ist eine Frage der Philosophie. Wer durch den Haupteingang reinkommt, darf auch durch den Haupteingang wieder raus. Wir wollen das nicht verstecken. Sterben ist nichts, was man verstecken muss. Den Tod ist auch nichts, was man verstecken muss. Das muss man aber auch in einem Palliativteam erstmal durchsetzen. Der Einsatz von Ehrenamtlichen ist für uns unersetzlich, weil das genau diese gesellschaftliche Wirkung erzielt. Diese Ehrenamtlichen, wir haben im Malteser Krankenhaus ungefähr 70 Ehrenamtliche, die für uns mitarbeiten. Und die haben alle Familien, Arbeitskollegen, die haben alle ihren Bekanntenkreis, in dem sie über diese ehrenamtliche Arbeit reden. Der durchschnittliche Ehrenamtliche ist 75 Jahre alt und weiblich. Wir suchen dringend jüngere Ehrenamtliche und überlegen jetzt gerade mit dem Familienministerium, wie man das auch attraktiv machen kann für junge Menschen, als Ehrenamt. Das wird wahrscheinlich viel eher was erreichen. Oder einzelne Aktionen vom Hospiz- und Palliativverband, gibt es diese Aktion Hospiz macht Schule, wo die mit geschulten Ehrenamtlichen in Schulklassen, in Grundschulklassen gehen und mit denen über das Thema Trauer und Verlust sprechen, in einer ganzen Projektwoche lang. Und das klingt erstmal so, dass sie das Gefühl haben, das kann man doch den kleinen Kindern nicht zumuten. Das sind auch die Kommentare, die als erstes kommen. Aber die Rückmeldungen sind überwältigend positiv und sagen wirklich, ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert. Und das genau ist wahrscheinlich die Veränderung, die wir gesellschaftlich brauchen, wenn wir das sozusagen schon als Schulthema haben, wie man mit Tod und Sterben umgehen kann, damit wir später dann auch selbstverständlich eine gute Palliativversorgung in Anspruch nehmen können. Vielen Dank.
Die Palliativversorgung in Deutschland. Darüber sprach Lukas Radbruch, der übrigens Präsident der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ist. Und jetzt wissen wir auch plötzlich ganz viel darüber. Sicher viel, was wir vorher nicht wussten. Jedenfalls ist es mir so ergangen.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Samstag und Sonntag um 18 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.